Ja, merci für deine Einleitung, Deborah. In der vergangenen Zeit hat mich zum wiederholten Mal so ein Kapitel aus einem Buch so gepackt, dass ich gefunden habe, das möchte ich zu einer Predigt verarbeiten. Es ist aber genau um so Gegensätze gegangen. Und eigentlich ist es nicht etwas, was mir neu ist, so die Hauptaussage. Aber es ist für mich neu gewesen oder brillant gewesen, wie das, was darin vorkommt, eben biblisch begründet ist, wie sie zwei Geschichten verankert ist und wie offensichtlich das es ist, wenn ich nur die beiden Geschichten angeschaut habe. Es hat mich so gepackt, dass ich jetzt beim zweiten Mal einfach müssen sagen, ich will eine Predigt daraus machen. Es geht in dem Buch von Timothy Keller um Begegnungen. Um Begegnungen, die Jesus mit einzelnen Menschen in der Bibel macht. Und vielleicht erinnerst du dich noch, wir haben schon mal so eine Begegnung angeschaut. Dazu war es die Begegnung von einem kritischen Schüler, von Nathanael. Und die zwei Begegnungen, die ich heute anschauen möchte, die schliessen eigentlich mehr oder weniger direkt dort an. Und ähnlich wie damals, nehme ich auch heute ein paar von diesen Hauptaussagen aus dem Buch. Und wenn du noch vertiefen willst, könnte ich es dir am Schluss gerne empfehlen oder auslehnen. Wir finden uns im dritten Kapitel vom Johannesevangelium. Dort begegnet Jesus einem hochanständigen Insider. Das versucht hier einer so ein bisschen darzustellen. Einem, der im zivilen Leben, aber auch im religiösen Leben eine Führungsrolle hatte. Ein hochgeschätzter Mann. Und kurz nachher, im nächsten Kapitel, das pure Gegenteil. Jesus trifft auf einen sozialen, moralischen und religiösen Outsider. Einen Ausgestoßenen, der in diesem Fall zufällige Frau war. Beide Begegnungen sind vielen Christen wohlbekannt. Über beide wird eigentlich sogar noch oft predigt. Das war also der Hinderungsgrund, wie sie gedacht haben, soll ich jetzt nochmal darüber reden? Aber meistens ist es so, dass nur eine davon im Mittelpunkt steht. Und das Buch wirft so die Frage auf, könnte es auch sein, dass es einen Grund gibt, warum der Herr Johannes als Autor die beiden Begegnungen so direkt nacheinander bringt? Könnte es sein, dass sie dann miteinander betrachten, von beiden nochmal einen neuen und vielleicht ergänzenden Schatz für einen Kunden? Das hat mich so als kurze Klammerbemerkung wieder mal mega begeistert. Bei aller Liebe, zum in die Tiefe tauchen, bei einzelnen Bibelstellen, immer mal wieder nicht die grosse Linie aus dem Blick zu verlieren. Oder anders gesagt, die Bibel im Zusammenhang zu lesen. Und uns in dem Fall die Frage zu stellen, so verschieden wie die beiden auch sind, der Insider und die Ausgrenzte, was verbindet sie gleichzeitig? Ich möchte das mal so versuchen, da noch darzustellen. Dass uns die Frage einfach ein bisschen im Hinterkopf bleibt, während der Predigt. Was verbindet die beiden Geschichten gleichzeitig? Bei aller Unterschiedlichkeit. Werfen wir zuerst einen Blick aufs Offensichtliche, ganz kurz. Beide Begegnungen stehen in dem Teil vom Johannesevangelium, wo in der Regel mit öffentliches Wirken von Jesus überschrieben wird. Wenn wir dann noch ein bisschen näher zoomen, in die Nähe von diesen beiden Kapiteln, dann geht es im Johannes in diesem engeren Kontext darum, zu erzählen, wie die Welt funktioniert. Welche Rolle wir Menschen dabei haben, welche Rolle Jesus zukommt. Und wenn wir noch genauer hinschauen, merken wir, es ist unmöglich, über die beiden Geschichten zu reden, ohne dabei auf das Thema Sünde zu sprechen zu kommen. Dabei laden uns die Texte regelrecht ein, einmal alle Vorurteile, vielleicht auch alles Vorwissen, vielleicht alle negativen Erfahrungen, die wir mit dem Wort Sünde schon gemacht haben, einfach mal auf die Seite zu legen, zu entdecken, wie Jesus mit dem Thema umgeht und aus dieser Vogelperspektive auf die Geschichte zu schauen. Fangen wir mit der Begegnung von Jesus und dieser Frau an. Also die zeitlich als zweites eigentlich drankommt. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Von Judäa zurück nach Galiläa. Also eigentlich von Jerusalem aus, dort unten, wo der Pfeil anfängt. Irgendwo in der Mitte von dieser Reise in Samaria machen sich seine Jünger zu der Mittagszeit auf, zum Essen zu suchen. Und Jesus wird uns als müde und durstig beschrieben. Er geht zu einem Brunnen, wartet dort auf seine Jünger. Und weil er kein Gefäß hatte, zum Wasserschöpfen, redet er eine Frau an. Eine Frau, die in dem Moment gerade als Einzige, zu dieser Mittagsstunde an dem Brunnen vorbeikommt. Und er sagt ihr, gib mir etwas zu trinken. Und dann lesen wir weiter. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samariterische Frau. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Wo willst du Wasser für mich hernehmen? Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Dann gib mir von diesem Wasser, Herr, bat die Frau, damit ich nie wieder durstig bin und nicht immer wieder herkommen und Wasser holen muss. Jesus entgegnete, geh und ruf deinen Mann, dann kommt beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus. Verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt, und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, der ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Erstaunt sagte die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Als erstes darf uns der radikale Schritt von Jesus überraschen, dass er in dem Moment überhaupt das Gespräch angefangen hat. Nicht nur, dass es einen Skandal gibt, wenn ein jüdischer Mann in der Öffentlichkeit mit einer fremden Frau redet. Wir haben ja in dem Text am Anfang auch gelesen, Juden und Samariter sind erbitterte Feinde gewesen. Und das hat seinen Grund gehabt. Mehrere hundert Jahre vor dieser Begegnung sind die Bewohner oder die meisten Bewohner vom Nordreich von Israel nach Syrien ins Exil verschleppt worden. Gleichzeitig sind in diesem Gebiet andere Völker angesiedelt worden. Und die verbliebenen Israeliten haben sich mit den anderen Völkern verheiratet. Und so hat sich nicht nur Kultur, sondern auch die Religion vermischt. Das ist der Grund, wieso die Juden, die dann später zurückgekommen sind oder zurückkommen können, die Gruppe ein Stück weit als Verräter und als minderwertig angeschaut haben. Und weil sie darum nichts mehr mit ihnen wollten zu tun haben und die Feindschaft entstanden ist. Aber noch mehr macht die Frau zu einer Aussenseiterin als nur das. Die Frau ist nicht nur aus der Sicht der Juden ausgegrenzt, sondern definitiv auch aus der Sicht von ihrem eigenen Volk. Da gibt es halbe Predigten nur zu dem Thema. Vielleicht nur der Satz für heute. Was für einen Grund gäbe es sonst, dass sie als Einzige nicht am Morgen mit allen anderen Frauen, wenn es angenehm ist, an den Brunnen geht, sondern in der brütenden Mittaghitze, dann, wenn sie höchstwahrscheinlich niemand sieht und sie ganz allein ist. Wo Jesus das Gespräch anfängt, überwindet er damit fast jede erdenkliche Barriere, die existieren kann. Rassistische, kulturelle, Geschlechterbarrieren und auch moralische Barrieren. Er streckt seine Hand über all die Barrieren hinweg zu dieser Frau, über all die Grenzen hinweg, um mit ihr in Kontakt zu kommen. Was bedeutet der Radikalschritt für uns heute? Wo sind wir herausgefordert, über menschliche Grenzen hinwegzugehen? Vielleicht in unserem Umfeld? Bei der Arbeit, in der Schule? Aber vielleicht auch als Kirchen? Wir als Kirchen Neuwies, über Grenzen hinwegzugehen? Menschen die Hände entgegenzustrecken, wie das Jesus da hat? Oder was löst der Gedanke aus? Dass Jesus wirklich nichts hindert. Und auch bei dir heute nichts hindert von dem, was du vielleicht gedacht hast. Es könnte irgendwo zwischen dir und ihm stehen. Als so eine Grenze. Dass nichts von dem ihn hindert, auch dir die Hände entgegenzustrecken. Heute Morgen und in deinem Alltag. Das Zweite, was überrascht, wie warmherzig und freundlich Jesus der Frau begegnet. Sie trotzdem konfrontiert, aber das Konfrontieren ist sogar noch sehr einfühlsam. Wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und wenn du davon trinkst, wirst du nie wieder Durst bekommen. Von was um alles in der Welt redet Jesus da? Nie mehr Durst. Wahrscheinlich kommen wir ja noch schnell drauf, dass es sich da um eine Metapher, um ein Bild handeln muss. Aber leider verstehen wir heute das Bild noch viel weniger gut, als es die Frau verstanden hat. Sie hat es ja schon nicht ganz auf Anhieb verstanden, aber heute ist es noch viel schwieriger. Bei uns, wo das Wasser im Überfluss vorhanden ist, wo die wenigsten schon erlebt haben, was es heisst, so richtig, richtig Durst zu haben und wie befreiend sie in dem Moment ist, endlich Wasser überzukommen. Wie cool wäre das denn? Nie mehr Durst haben, nie mehr zu dem Brunnen müssen. Das Bild bietet Jesus dieser Frau an. Und was er eigentlich ihr damit sagen will, ich habe etwas für dich, das für das Stillen von deiner innersten Sehnsucht so grundlegend nötig ist, wie das Wasser für deinen Körper. Wie in diesem Bild, wenn du so richtig Durst hast. Ich habe etwas für dich, das für das Stillen von deiner innersten Sehnsucht so grundlegend nötig ist, wie das Wasser für den Körper. Und noch mehr als das. Das Bild von dem lebendigen Wasser macht deutlich, dass es von innen her zufrieden stellt. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dass das Bild von dem Durst vielleicht trotzdem mehr mit uns zu tun hat, auch wenn das Wasser bei uns aus dem Hahn kommt. Ich glaube, das entdecken wir, wenn wir ein bisschen tiefer graben. Wenn man verschiedene Menschen fragt, von was sie sich ein erfülltes Leben erhoffen, dann hören wir ganz viele verschiedene Antworten, wie zum Beispiel Karriere, die grosse Liebe, sinnvolle Tätigkeiten, Geld, Freizeit und einen ganzen Haufen so Sachen. Meistens läuft es so auf die Formel raus, wenn ich das und das erreicht habe, dann würde ich erfüllt sein. Dann ist mein Durst gestillt. Und meistens sind es Sachen, die außerhalb von uns liegen, wo man dann mehr oder weniger eifrig nachlaufen, um sie zu erreichen. Wenn wir aber genau heranschauen bei der Geschichte, was Jesus da zwischen den Zeilen sagt, dass es wahrscheinlich nichts Äußeres geben wird, wo die innere Sehnsucht auf Durst stillen kann. Dass das äußere Objekt der Sehnsucht einem am Ende immer im Stich lassen wird. Aber Jesus bleibt nicht dort stehen. Er sagt zugleich, ich kann und ich möchte es dir geben. Ein Halt, der von innen herkommt. Wo in dir innen wie zu einer nie versiegenden Quelle wird. Eben so lebendiges Wasser. Warum lehnen wir das Angebot denn so oft ab? Ich meine, wir hätten ja genug Beispiele. Wenn wir so ein bisschen berühmte Persönlichkeiten, vielleicht unsere Idole anschauen, wo ihre Träume scheinbar erreicht haben. 1 Million Follower. Und am Schluss ist ihr Durst noch grösser, als er vorher war. Ist ihre innere Leere, die sie davor trägt, beim Erreichen vom Ziel, ist alles andere als gestillt. Wie oft erkennen wir den Durst nicht als das, was er eigentlich ist? Der Timothy Keller bringt das sehr herausfordernd auf den Punkt und versucht zu erklären, wieso das so ist oder was könnte eine Gefahr sein. Er sagt, solange wir glauben, dass die Chance nicht schlecht stehen, einige unserer Träume zu verwirklichen, erleben wir unsere innere Leere als Antrieb. Die meisten von uns sagen sich, dass wir nur deshalb unzufrieden sind, weil wir bis jetzt schlicht nicht in der Lage waren, unser Ziel zu erreichen. Und so können wir fast unser ganzes Leben verbringen, ohne uns selbst einzugestehen, wie tief unser geistlicher Durst eigentlich ist. Aber die Frau am Brunnen hat keine solche Illusionen mehr. Sie schnappt sich den Hoffnungsschimmer an, wenn sie es noch nicht ganz versteht, was Jesus damit meint. Und sie sagt, dann gib mir das Wasser. Und jetzt ist Jesus, der tiefer grabt. Geh und ruf deinen Mann. Ich bin nicht verheiratet, antwortet sie. Das stimmt. Verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt. Und der, wo du jetzt mit ihm zusammenlebst, ist auch nicht dein Mann. Was macht Jesus da? Ich habe vorhin gesagt, er geht so einfühlsam auf sie ein. Kippt jetzt die Stimmung? Warum wechselt er so plötzlich das Thema? Von der Suche nach einem lebendigen Wasser zu diesen Männergeschichten. Ich glaube, das ist ein Schlüsselmoment im Verstehen von dieser Begegnung. Da springt uns doch genau so ein Vorurteil an. Die Frau mit ihren verwobenen sexuellen Geschichten, die passt doch definitiv auf das traditionelle Bild von einem Sünder. Natürlich braucht sie lebendiges Wasser. Natürlich muss Jesus das Verhalten ansprechen. Und jetzt kommt eine heiße These von mir. Ich behaupte, Jesus macht es gar nicht. Er redet in dem Moment nicht in erster Linie über Sünde oder über nötige Verhaltensänderungen. Ja, er wechselt nicht einmal das Thema, wäre jetzt da meine These. Es geht immer noch ums lebendige Wasser, die Konversation da. Jesus gibt ihr damit einen kleinen Stupser, so in die Richtung, hey, wenn du verstehen willst, was es mit dem lebendigen Wasser auf sich hat, dann musst du zuerst verstehen, wo in deinem Leben du bisher danach gesucht hast. Und hey, gell, du hast in deinen Männergeschichten gesucht. Und gell, du hast gemerkt, dass es nicht funktioniert hat. Vielleicht so in die Richtung. Spürst du den feinen Unterschied? Und die Frau reagiert tief drauf und sagt, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet, du hast mich durchschaut. Du hast mich in die Richtung gelenkt. Wenn du verstehen willst, was es mit dem lebendigen Wasser auf sich hat, dann musst du zuerst verstehen, was du in deinem Leben bisher gesucht hast. Hast du dich das auch schon gefragt? Und dir überlegt, vielleicht wo in der Vergangenheit du überall danach gesucht hast? Oder vielleicht auch, wo du jetzt suchst und mit was für Erfolg? Springen wir zu der zweiten Begegnung. Zu dieser da eine. In Johannes 3, also vorher, begegnet Jesus einem sehr bedeutsamen Mann. Eine hoch anerkannte Führungsfigur. Unter den Pharisäern gab es einen Mann namens Nikodemus. Er war ein Mitglied des Hohen Rates. Eines Nachts kam er zu Jesus. Meister, sagte er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott ihn nicht dazu befähigt. Darauf erwiderte Jesus, ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann nicht in Gottes neue Welt kommen. Verständnislos fragte der Pharisäer, wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder in ihren Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Ich versichere dir, entgegnete Jesus, nur wer durch Wasser und durch Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Fällt ihr euch auf, wie sich Jesus dem Nikodemus gegenüber verhaltet? Vielleicht auch im Gegensatz zu dieser Begegnung da. Er ist schon ziemlich direkt und ich würde sagen, fast ein bisschen schroff. Ich meine, der Nikodemus fängt das Gespräch sehr wertschätzend an. Und auch mit einer theologisch durchdachten Begrüßung. Er redet von den Wundern. Er erzählt, was die Pharisäer schon geschnallt haben. Und das ist eine grosse Portion Wertschätzung, die er da entgegenbringt. Und Jesus geht nicht einmal darauf ein. Im Gegenteil. Er sagt, hey, du musst im Fall neu geboren werden. Hey, ich kann mir vorstellen, dass das den Nikodemus ziemlich vor den Kopf gestoßen hat. Schließlich war es sein Lebensinhalt, Gott nach der richtigen jüdischen Tradition zu verehren, ihn besser zu verstehen, Sachen, Zusammenhänge den Menschen weiterzugeben. Für das hat er Vollgas gegeben. Und dann das. Und fällt uns auf. Es ist genau aus dem Zusammenhang, aus dem Kontext vom Nikodemus, wo der Begriff vom Neugeborenwerden, von der Umkehr herkommt, wo es sicher auch bekannt ist. Passt der Begriff nicht besser zu der Geschichte von vorig, zu dieser Frau? Gehört es nicht zu den verbreitenden Vorurteilen, dass in erster Linie moralisch offensichtlich falsch lebende Menschen eine so eine drastische Umkehr oder so eine neue Geburt brauchen? Wenn man jetzt die Geschichte anschaut, ist aber das Problem bei dem Gedanken, dass er falsch ist. Der Nikodemus ist ein hochanständiger Mensch. Nicht nur, dass er die Ämter bekleidet, die ich vorhin schon gesagt habe. Er hat auch gar kein Problem damit. Jesus, der eigentlich so ein junger Mann ist, ohne irgendwelche nennenswerte Ausbildungen, mit Rabbi und Meister anzusprechen. Sich auf die gleiche Stufe zu stellen, obwohl der Jesus nicht so viel in der Schule war wie er selber. Ein ganz exzellenter Mensch, der Nikodemus. Und trotzdem sagt Jesus genau zu ihm, du musst neu geboren werden. Du bist es, der die Umkehr braucht. Ich glaube, Jesus verwendet da wieder ganz bewusst das Bild von der Geburt. Weil auch da so eine Analogie dahinter steckt, wenn wir sie vielleicht vorher beim Wasser schon entdeckt haben. In diesem Bild klingt vielleicht so folgender Gedankengang an. Hey, was hast du schon dazu da, dass du geboren worden bist, Nikodemus? Ist das passiert, weil du dich so angestrengt hast? Oder dass du dir irgendwie verdient hast? Nicht wirklich, oder? Es ist doch einfach passiert. Das Geschenk vom Leben. Und hey, Nikodemus, genauso ist es mit einer geistlichen Geburt. Sie kann durch keine moralischen Anstrengungen verdient werden. Du kannst absolut nichts dazu tun, um in Gottes neue Welt zu kommen. Sie ist genauso ein Geschenk wie die Liebliche. Und in dem Sinn, Nikodemus, musst du neu geboren werden. Das ist echt radikal. Jesus stellt den Nikodemus damit eigentlich geistlich gesehen so auf die gleiche Ebene wie irgendein Dieb, ein Betrüger oder vielleicht wie die Frau von vorig. Gib mir einen Moment bei diesem Gedanken stehen. Er stellt die beiden auf die gleiche Stufe. Ich habe das versucht, so mit einer Waage darzustellen, die ausgeglichen ist und, ich sage es mal, vielleicht paradoxerweise da noch ein Minus anzeigt. Jesus stellt beide Geschichten auf die gleiche Stufe. Im Nebenan von diesen beiden Begegnungen kommt das zum Ausdruck, den Paulus später sehr pointiert formuliert. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Wie kann das sein? Wie kann Jesus beide in den gleichen Topf werfen? So unterschiedlich die beiden Geschichten auch sind. Und ich habe am Anfang ja schon die Frage gestellt, was die beiden Geschichten miteinander verbindet. Und ich glaube, in dem Verbindenden liegt auch eine Antwort auf die Frage. Beide, Frau und Nikodemus, versuchen krampfhaft ihr Glück selber an die Hand zu nehmen. Beide versuchen ihr Glück und ihr Heil selber an die Hand zu nehmen. Die Frau, indem sie mit allen Mitteln versucht, selber ihre innerste Sehnsucht zu stillen und bei sich selber irgendwo Glück zu finden. Und dabei innerlich fast aufgefressen wird. Und der Nikodemus, indem er mit allen Mitteln versucht, selber ein gutes moralisches Leben zu führen. So gut, dass Gott doch irgendwie am Schluss dann schon muss sagen, es ist gut gewesen. Und in jedem Fall nennt Jesus Sünde. Du brauchst lebendiges Wasser und du musst neu geboren werden. Und beides möchte ich dir schenken. Für mich ist es genau einer von diesen ergänzenden Schätzen, die in dem Nebeneinander liegen von diesen Geschichten, zum Vorschein kommt. Das breite Sündenverständnis, das Jesus uns da vor Augen malt. So klar, so bildlich, so unumstößlich. Wenn wir sie nebeneinander anschauen, dann sagt Jesus da eigentlich, Sünde bedeutet, sein Heil von etwas anderem zu erwarten als von Gott. Sich selber an Gottes Stelle zu setzen und sein eigener Erlöser sein zu wollen. Ich möchte euch an dieser Stelle und uns 3 Fragen mitgeben, die vielleicht persönlich noch ein bisschen tiefer tauchen können. Ein bisschen tiefer graben können. Zuerst einmal einfach, wie geht es dir mit dem breiten Sündenverständnis, das Jesus uns da vor Augen malt? Springt dich etwas speziell an? Ärgert dich etwas? Das Zweite, wie bewerten wir aus diesem Blickwinkel im Nebeneinander von diesen beiden Geschichten? Ganz konkret sündiges Verhalten. Was, wenn das alte Klischee wieder raufkommt, wo lieber eigentlich nur das oder als Sünde bezeichnen würde? Als beides. Wie können wir persönlich mit dem umgehen? Wie können wir als ganze Kirche mit dem umgehen? Vielleicht fällt es uns im Alltag einmal auf. Und zuletzt, wo in dem Spektrum von diesen beiden Varianten, von diesen beiden Begegnungen, wo in dem Spektrum würde Jesus heute Morgen am ehesten bei dir nachhaken und dich herausfordern, einen Schritt zu tun? Wenn wir im 4. Kapitel beim Johannes fertig lesen, werden wir merken, dass die Samariterin ihren Freunden weiterverzählen ist von dem lebendigen Wasser, das sie gefunden hat. Sie bezeugt, dass sie dem begegnet ist, der ihre innerste Sehnsucht kennt. Und sie lädt alle ein, ebenfalls zu schauen. Und die Einladung gilt bis heute. Du und ich sind immer wieder eingeladen, unser Herz vor all diesen Dingen, die uns zu verklaven, die uns gefangen nehmen, abzuwenden und uns von Jesus neues Leben und lebendiges Wasser schenken zu lassen. Das ist Evangelium. Und es gilt für Glaubende, für Insider und Ausgrenzte, genauso wie für jeder andere Typ Mensch. Jesus bietet es dir an, auch heute Morgen. Amen.